Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Karl-Auer-Verlages zu einer Buchpräsentation mit Professor Dr. Rolf Arnold. Professor Dr. Rolf Arnold ist ein international renommierter Pädagoge, der, was ein bisschen überraschen mag, in unserer Reihe Lebenslust als Autor mehrerer Bände bereits sehr erfolgreich unterwegs ist. Die Reihe Lebenslust richtet sich nicht an ein Fachpublikum aus Therapeuten und Wissenschaftlern, wie das bei uns bei den übrigen Hardcore-theoretischen Büchern eher der Fall ist, sondern es ist tatsächlich eine Reihe, die sozusagen die normalen Leser in ihrer Lebenswirklichkeit abholt. Heute wollen wir Ihnen ein Buch vorstellen, Wie man wird, wer man sein kann. Das ist das jüngste Buch von Professor Arnold. Es ist ein irreführender Titel. Es geht nämlich mitnichten darum, mit einem hoch erhobenen Zeigefinger sozusagen Hand an den eigenen Charakter zu legen und zu versuchen, sich in ein etwas anderes, Fremdes, Besseres, wie auch immer, zu verwandeln. Sondern das Schöne an diesem Buch ist, dass Professor Arnold seine Leser auf sehr hohem Niveau mitnimmt auf eine Reise, in der in einer spiralischen Begegnung sozusagen mit sich selbst ein Diskurs losgetreten wird, der den Menschen ein bisschen weiterbringen soll, an seine eigenen Grenzen und über sie hinaus, aber eben nicht quälend, schweißtreibend, sondern als eine wirklich intellektuelle und emotional reiche Erfahrung. Deshalb möchte ich jetzt einfach mal weitergeben und freue mich, wenn Sie gemeinsam mit mir Professor Arnold begrüßen.
Ja, vielen Dank. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich habe mir das so vorgestellt. Zunächst sage ich mal drei Takte zu diesen Regeln, die da immer entstehen, 29, das hat sich so als Masche herauskristallisiert. Eigentlich hatte ich mal vor, 100 zu schreiben im ersten Buch, so wie diese 100 Regeln der Weltklugheit, die es ja schon seit dem frühen Mittelalter gibt. Und dann bei 29 war ich da einfach fertig und dann hat sich das so erhalten, 29. Will ich jetzt nicht vertiefen. Erst später bin ich drauf gekommen, dass es irgendwo im asiatischen Raum einen Guru gibt, der seit der Nachwelt auch 29 Regeln hinterlassen hat. Das sind die sogenannten Boschnoi. Hat aber damit überhaupt gar nichts zu tun. So. Es ist nicht ganz unproblematisch, Regeln zu schreiben in pädagogischer Absicht oder als Sozialwissenschaftler. Das Soziale, das Zusammenleben der Menschen entwickelt sich nicht naturgesetzlich, so dass man Regeln formulieren kann. Deshalb sind meine Regeln so ein bisschen halb ernst gemeint. Ja? Manchmal, also die Erziehungswissenschaftler distanzieren sich von Regeln, das machen die nicht. Gleichwohl kann man, wenn man in der Praxis viel unterwegs ist, so wie ich, muss man diese Regelerwartungen der Menschen ernst nehmen, das haben wir versucht. Aber in der letzten Regel kassiere ich alle Regeln wieder ein. Ja? Die heißt dann so etwa, versuche ohne Regeln auszukommen. Ja? Also diese Regeln fokussieren eigentlich nur unterschiedliche Themen. Also was wir da behandelt haben in der Reihe ist ja außer diesem hier Erziehen, Lehren, alles so überschätzte Tätigkeiten. Ja, ich frage manchmal die Leute, wer von Ihnen hat erfolgreich ein Kind erzogen? Meldet sich keiner. Ja? Wenn einer sich meldet, bestelle ich ihn in die Sprechstunde. Oder gar die Partnerin verändert. Also dieses Technologische, was beim Regelbegriff dahinter liegt, gibt es gar nicht. So, und mit diesem letzten Buch habe ich mich an den Kernpunkt meiner Profession eigentlich herangearbeitet, weil was Bildung ist, ist ja auch eine gute Frage. Ja? Was ist Bildung? Ist das Bescheidwissen in vielen Kontexten oder ist das nicht eine, wie soll man das ausdrücken, eine Art innere Performance, eine Selbstbildung? Vervollkommnung ist vielleicht zu viel gesagt, eine Eleganz des Umgangs mit sich selbst und mit anderen. Das war eine rhetorische Frage, ja, das ist Bildung. Und was können wir empfehlen, um in diesem Sinne voranzukommen? Und darum geht es eigentlich in diesem Buch. Das heißt bewusst nicht, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das ist ja auch nicht von dem Autor, sein alter Berliner Mauerspruch, weil meine These ist, wir sind nicht. Man kann sich nicht fragen, wer bin ich, sondern wir werden. Und natürlich sind wir da, wie die Psychologen häufig sagen, weniger Herr im Haus, als wir so glauben. Und deshalb ist der erste Schritt immer schon, sich zu fragen, wer führt denn bei mir eigentlich die Regie in mir selber? Ja? Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich jetzt einfach mal ein Stück vorlese. Wurde ja als Lesung hier angekündigt. Und dann können wir ein bisschen drüber diskutieren. Ich werde natürlich dann nicht alle Fragen, die sich stellen, aufklären, weil es soll ja ein Grundkaufreiz erhalten bleiben. Ne? Also, in der Einleitung heißt es, oder im Vorwort vielmehr, es geht um die Persönlichkeitsbildung. Diese bezeichnet ein altes Anliegen des Nachdenkens über Lernen, Bildung und menschliche Entwicklung, zu dem es in der Vergangenheit unzählige Konzepte und Entwürfe gegeben hat. Diese behaupten meist mehr, als sie einzulösen vermochten. Sie spannten den Einzelnen in ein Korsett aus überlieferten Ansprüchen und unterstellten Wirkungsversprechen. Konkrete Hinweise darauf, wie er selbst zu werden vermag, der er ist, enthielten sie kaum. Es ist nicht das Ziel der hier vorgelegten Hinweise und Überlegungen zur Persönlichkeitsbildung, diesen Überlieferungen eine weitere Lesart hinzuzufügen. Vielmehr rückt eine These in den Vordergrund, welche die Bildung der Persönlichkeit als Ausdruck einer doppelten Spiralbewegung beleuchtet, der Selbstreflexion und der Übung. Spiralbewegungen haben die Eigenart, kreisförmig zu verlaufen und doch fortzuschreiten. In der Pädagogik sagt man dann, I'm still confused, but on a higher level. Also so der Gag, Mann. Dieses Bild steht dafür, dass Bildungsprozesse stets pendelartig verlaufen zwischen dem Individuum mit seinen sich entpuppenden Einsichten und Fähigkeiten auf der einen Seite und den Anregungen, Ansprüchen und Zumutungen seiner sozialen Lage andererseits. Meistens ist das Individuum dieser Pendelbewegung ausgesetzt und es wählt nur selten selbst aus, womit es sich zu befassen hat. Anders die Persönlichkeitsbildung. Diese lebt von der zunehmenden Autonomie des sich entwickelnden Menschen, der sich gezielt mit sich selbst und den Formen seines Umgangs mit seiner inneren und äußeren Welt auseinandersetzt. Und jetzt kommt die Ankündigung, das vorliegende Buch eröffnet Möglichkeiten, das sind die 29 Regeln, einer solchen selbstreflexiven Übung. Reiche Regeln und Tools zur Verfügung, die keiner instrumentellen Logik, keine Wirkungsgarantie oder kein bei Risiken und Nebenwirkungen zu lesen Sie in der Übungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vielmehr ist es das Ziel, Zugänge zum eigenen Ich und seinen bevorzugten Formen der Wirklichkeit anzubahnen. Die dabei formulierten 29 Regeln, Wenn-Dann-Logik, das Regelhafte der hier vorgelegten Anleitungen zur Eigentlichkeitsentwicklung, wird vielmehr durch die Regel 29, wie bereits gesagt, selbst kontraue den Regeln und komme ohne sie aus. Nur mal so als Fußnote gesprochen. Damit vertrete ich so eine These, die heißt, wenn Aussagen, zum Beispiel Erziehungsregeln, möglich. Aber was wohl möglich ist, sind Regeln, wie man sich selbst reflektiert, selbstbezogen. Und da bin ich auch nicht ganz allein. Das sagt Peter Sloterdijk in seinem Buch Dein Leben ändern oder für die Fachleute unter Ihnen auch Michel Foucault. Suchen sich, wie das Watzlawick mal gesagt hat, wie an den eigenen Haaren auf der Muster, die man fälschlicherweise für sich selbst hält, herauszuziehen. Und an mehreren Stellen sage ich auch, der Mensch ist eigentlich das lernende Tier, fähige Tier. Und das sind so ein paar Tools, die da erprobt wurden, in vielen Kontexten sein können. Vielleicht noch eine Passage jetzt aus der Einleitung, weil es gibt da auch noch einen Begleiter, der immer wieder auftaucht, und das ist Max Frisch, der auch so ein Selbstreflexionsautor eigentlich war, ohne je zu einem kommen, aber er war ständig in dieser Bewegung der Selbstreflexion. In seinen Tagebüchern Formulierungen, so löse ich mich auf und komme mir selbst abhanden. Mit diesen Worten charakterisiert Frisch selbst zwar sein eigenes Altern, markiert jedoch auch nicht den Pfad einer wahrhaften Persönlichkeitsbildung. Menschen altern, doch werden sie erst erwachsen, wenn sie sich selbst zu einem Veränderungsanliegen geworden sind. Interessanterweise völlig entgegen dem Sinn, den das Wort erwachs portiert. Das klingt ja so, als sei man endlich herausgewachsen aus irgendwas. Also Diskussion, nein, Erwachsensein heißt eigentlich in diesem Bewusstsein, dass sich zu bewegen. Sich abhanden kommen ist dabei eine unvermeidliche. Mit ihr erleben wir die Zufälligkeit und Wandelbarkeit dessen, was uns gesichert zu sein scheint. Diese Gewissheiten haben wir in ihren Grundformen mit der Muttermilch eingesogen. Sie bestimmen nicht nur unsere Spontanreaktionen, sondern unser vermeintlich noch so besonnenes Handeln. Wir leben nach dem Motto, ich will, wie ich bin, und freuen uns über jedes Echo, das uns zuruft, du darfst. Gewissheit beschreibt diesen Zustand der unmittelbaren Evidenz, frei von Ruhe und Schwanken. Wir fühlen, dass die Sache sich so verhalte, sich nicht anders verhalten, dass sie notwendig so sei, wie wir sie erkennen. Dieser Zustand geht oft mit einer finalen Entschiedenheit einher, getragen von einer tief verankerten Angst vor Aufgabe, Selbstverlust und Neubeginn. Das Vertraute können wir nämlich nicht so ohne weiteres an unseren Halt zu verlieren. Wir spüren, wenn wir unseren Gewissheiten zu missen, geht dies nicht ohne das Risiko der Selbstaufgabe, gegen die sich alles sträubt. Doch wer diesen Schritt scheut, für den bleibt seine Welt berechenbar und gewiss, aber auch immer ähnlich, wirkliche Entwicklung. Er beraubt sich der Chance, die Welt zu verändern, indem er lernt, in anderer Weise auf sie zu blicken und auf sie zu reden. Mit dem Gegenüber in einen tieferen Kontakt zu kommen, weil man es durch dessen Möglichkeiten und nicht durch die eigenen Befürchtungen zu betrachten. So allmählich aus den immer gleichen Schleifen selbsterfüllenden Prophezeiungen und Beurteilungen und Befürchtungen auszusteigen. Während einer didaktischen Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern entstand eine hitzige Debatte zu der Frage, ob Jugendliche bloß unter Druck zu lernen in der Lage sind. Eine Ältere merkte, ich habe in meiner langjährigen Praxis vieles aufgeben müssen, was eigentlich pädagogischen Ethos entsprach, unter anderem auch die Illusion, dass Kinder und Jugendliche neu sind und begeistert selbst lernen können, wenn man ihnen den Raum dafür gibt. Hinweis, dass die neuere Hirnforschung immer deutlicher die Möglichkeit von Vermitteln, Lehren und Intervenieren grundlegend in Frage stellt, reagierte sie gereizt. Wollen Sie mir damit sagen, dass meine Erfahrungen nicht stimmen und ich mir alles bloß so zurechtlege? Ich verstehe dies so, ein Teilnehmer versucht, mit den Worten zu glätten. Ich verstehe dies so, dass wir als Lehrende nicht auf der Grundlage dessen handeln, was tatsächlich der Fall zu sein scheint, sondern auf der Grundlage unserer Erfahrungen, Deutungen und Interpretationen. Diese sind jedoch nicht allein wichtig, weil wir sie haben. Unsere Erfahrungen haben aber auch die Tendenz, sich zu verfestigen und zu verselbstständigen. Wie ich aus eigenem Erleben weiß, beurteilen und bewerten Sichten und Möglichkeiten des Gegenübers mithilfe der Erfahrungen, die wir bereits in die Situation. Mich zermürben deshalb ganz andere Fragen. Was kann der Schüler oder die Schülerin, die nur diese Erfahrung habe und keine anderen? Wie viele von ihnen habe ich bereits nicht zu erkennen vermochte und deshalb nicht in der Lage gewesen bin, tatsächlich unterstützend zu sein? Ich muss sagen, die Ergebnisse der neueren Hirn- und Lernforschung verunsichern produktive Weise und veranlassen mich dazu, nach neuen Wegen und der Lernbegleitung zu suchen. Wege, die für meine Schülerinnen und Schüler und hilfreicher sind. Dazu schreibe ich dann, also dieses Beispiel zeigt, Erfahrungen können verunsichert werden und aus dieser Verunsicherung Lernprozesse erwachsen. Wir verlassen dann die Trance unserer Liebgradation und suchen nach neuen Formen des Denkens, Fühlens, Handelns. Bisweilen werden wir aber auch ungewollt mit Ergebnissen konfrontiert, deren distanzierende Wirkung wir auch mit größter Interpretation von der Hand weisen können. Es fällt uns schwer oder erweist sich gar als unmöglich, zu bleiben, wie wir sind. Solche Lagen sind, wir erreichen durch Bemühungen das Ziel nicht, das wir mit allen Mitteln erreichen wollen. Wir leiden den Verlust eines Partners durch Tod oder Trennung. Auch über Übertheit verfügen wir nicht sicher. Wir können plötzlich und unerwartet mit einem Leiden konfrontiert, das unsere bisherige Lebensweise umstülpt und auf den Kopf stellt. Solche Erlebnisse stürzen uns ohne unser Zutun in Krisen. Wir müssen dann Fragestellung und Neuinterpretation des bisherigen durchdringen. Es wird verlangt. Sie dementieren unsere bisherigen Erfahrungen und fordern von uns eine Neuorientierung. Nichts ist mehr, wie es einmal gewesen ist. Und selbst wenn wir das Vertraute festsuchen, wird es uns mehr und mehr fremd. erste Frau, so berichtet Robert in einem Seminar zur Persönlichkeitsbildung, habe ich verlassen, weil ich den Eindruck hatte, ich würde an ihrer Seite mein Leben verpassen. Damals Freundin. Und alles fühlte sich großartig an. Es war ein prickelnder Neubeginn. Nach 20 Jahren beschleichen mich bisweilen ähnliche Befürchtungen und nahezu dieselben Gefühle. Vielleicht muss ich mir selbst die Frage stellen, warum ich mich hier wiederhole. So, vielleicht mal so weit, in welche Richtung so die Reise geht. Die Kollegen im MIT noch da eine gewisse Parallelität haben in Boston. Oder auch Kollegen Wilke aus St. Gallen, die sagen Folgendes. Herr Wilke sagt, wenn du etwas veränderst, verändert sich nichts. Denn jede Veränderung ist eine Selbstveränderung. Also die bisherigen Formen, auf die Dinge zu gucken, das kann eine Frau sein, nebenbei, oder eigener Mann, die kann ich verändern. Aber da draußen kann ich weder ein Kind verändern, noch einen Schüler, noch eine Partnerin. So, das ist so ein bisschen, das ist ein ursystemischer Ansatz. Deshalb im Kalauer Verlag, das ist ja der Verlag Systemische Konzepte. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder noch bis halb weiter vor, dann werden aber die Verkaufszahlen sinken, ja, weil ich es aufgelöst habe. Oder wir machen mal hier einen Schnitt und wir geben die Möglichkeit, einfach zu fragen.
Wenn sich nicht sofort eine Frage aus dem Publikum, also ich gehe gerne jetzt einmal in die Runde und hole sozusagen Ihre Fragen, hätte aber auch selber eine. Ja. Sie sprechen vorhin oder sprachen gerade von der Trance der Gewohnheit, die dazu führt, Dinge bewegungslos bleiben, erstarren, die Vorstellungen, die eigenen, die Selbstreflexion eigentlich gestoppt wird. Und dann kommt ein Impuls von außen, irgendein Ereignis, und Sie sprachen dann von doch ziemlich dramatischen Ereignissen, existenziell, also Fragen aufwerfende Ereignisse des geliebten Menschen oder eines Partners. Muss es einen solchen, was reicht aus, um sozusagen diesen Reflexionsprozess dann tatsächlich in Gang zu bringen? Und wie viel Sie selbst Dekonstruktion gehen, bevor man sich auf diese Reise aufmachen kann?
Ja, also ich habe jetzt da ein paar Dramatereignisse angesprochen, weil das also unter didaktischem Gesichtspunkt vielleicht die Aufmerksamkeit stärker fokussiert dann. Aus dramatischen Ereignissen hat man ja schon immer viel über die normalen Ereignisse gelernt. Wird schon mit begonnen, so. Aber Sie haben völlig recht. Ich denke, ein dramatisches Ereignis kann auch sein, feststellt, ich wiederhole mich. Ja, ich bin in einer Wiederholungskraft. Ich gerate immer wieder in ähnliche Konflikte. Wir machen manchmal Führungskräfteseminare. Da trifft man bei jeder Führungskraft Phänomen, dass jeder hatte Konflikte. Jeder hat sich von Menschen getrennt. Im zweiten Blick erkennen die, das sind eigentlich ähnliche Konflikte. Und meine Einwand bei Kalauer ist ja, seit wann haben Sie das? Seit wann hast du das, dass du in dieser Form über deine Mitarbeiter klagst? In der Pfalz, wo ich immer sage, jetzt geht's aber los, was soll das denn? Will der mir vielleicht sagen, dass Wilke und andere Beobachtungstheorien aus sind, würden sagen, ja. Du musst dich fragen, wieso du so auf Schülerinnen und Schüler, auf deine Partnerin, auf deine Mitarbeiter guckst. Und du musst du das nur verändern kannst, nicht indem du diesem alten Blick treu bleibst, sondern indem du anders, vielfältiger auf die Welt schaust. Wenn du veränderst, verändert sich nichts. Jede verändernde Selbstveränderung sein. Das ist damit gemeint. Ich bin vielfältig. Ich kann A, mich erwischen dabei, wie ich mal wieder blicke auf meine Partnerin oder Schüler. Dabei kann ich mich erwischen. Ich kann die unmittelbare Reaktion vermeiden. Aris von Schlippe hat mal geschrieben, Gefühle muss man schmieden, wenn sie kalt sind. Im dritten Schritt vielleicht bewusst ganz anders mit den Menschen umgehen und dann Wirklichkeit in Erscheinung. Die MITler sprechen dann auch, sie sagen, dann können wir von der Zukunft her führen. Leading from the future as it emerges. Von der Zukunft, die als Potenzial im Gegensatz, kann eine Firma sein, das kann eine Ehefrau sein, das kann ein in Anführungszeichen schwieriger Schüler, das ist ja auch so ein interessantes Konstrukt, ja, der kann sich plötzlich anders zeigen, das in Erscheinung treten. Das ist eigentlich die Kunst, um die es geht. Das ist für mich auch Professionalität. Und wenn man diese Fähigkeiten in sich entwickeln kann, das hat sehr viel mit Persönlichkeitsbildung. Die Amerikaner sprechen ja nicht von Persönlichkeitsbildung, das ist nur ein deutscher Begriff, sondern von Personal Mastery, das ist auch ein schöner Begriff, eine Persönlichkeitsmeisterschaft. Man ist nicht rechthaberisch, man ist nicht dominant, man nimmt sich selbst in den Blick, wieder beobachtet und man lernt einiges dazu, wie man sich mit Gegenübersystemen inbringen kann und. Das sind keine Persönlichkeitseigenschaften, die automatisch stellen, wenn man Latein und Griechisch gelernt hat. Das war so das Persönlichkeitsbildungskonzept, was man mir noch früher nahegebracht hat. Heute sind wir weiter. Zur Persönlichkeit, zur Bildung von Persönlichkeiten in einer modernen Welt, sehr viel von dem, was wir in den systemischen Techniken sozusagen können.
Damit sind wir beim zweiten Stichwort. Darf ich noch eine kurze Frage? Oder gibt es Fragen im Publikum? Sonst würde ich mich noch einmal vordrängeln
gibt
wollen.
Gibt es etwa Fragen im Publikum?
Gibt es etwa Fragen, ganz richtig.
Dann würde ich sagen, sammeln wir die und Sie machen dann die letzte.
Okay.
Ich kann auch mehrere Fragen auf die
ein. Ich bin auf dem Weg. Möchte jemand von Ihnen eine Frage stellen?
Inwieweit berücksichtigt dieses systemische Konzept auch sowas wie Mentalität, dass Leute eher beharrend sind und auch sehr lange und Frieden in einem Kontext aushalten können und andere wohl sich sehr schnell entwickeln?
Ich sammle es gern. Ja, war auch noch eine Frage. Der Kunde. Hier.
Ach, okay, bitte.
Ja, Sie hatten es schon angesprochen, dass Sie auch im Führungsten arbeiten. Und da habe ich eher so den Eindruck, dass also dieses Insel-Vorgehen besonders verbreitet ist, wenn ich also daran denke, wo leitende Mitarbeiter ihre Mitarbeiter murren sollen. Mhm. Ähnliches. Also da habe ich immer so den Eindruck, es wird immer geguckt, was hat gut geklappt und dann wird wieder ein Film draus gemacht. Und dann heißt es wieder nach Kochbuch, mache das und das und dann wird das und das erinnert.
Jetzt wäre meine Frage an Sie, seit wann haben Sie das? Die Welt so, oder seit wann haben Sie das, dass Sie sagen, es gibt auch Mentalitäten? Seit haben wir das? Und häufig komme ich mit einer Äußerung von Ludwig Wittgenstein, der hat mir gesagt, so scheint es nicht, dass es so ist. Wir haben häufig, wir studieren richtiggehend außendeutende Konzepte und wenn man genau reinschaut, spricht genauso viel gegen diese Konzepte wie für die Konzepte. Ich kann das jetzt nicht ausführen, aber ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel in der Pädagogik gibt es so ein paar Elemente, wie zum Beispiel Motivation. Und zwar noch intrinsisch und extrinsisch. Das hätte sich meine alte Großmutter auch ausgedacht. Inne und außen, sagt man da falsch. Ja? Aber wenn ich von Motivation spreche, und zwar in der Art und Weise, dass ich von ein anderes System motivieren kann, da ist die gesamte Hirnforschung geschlossen dagegen. Die Systemiker waren skeptisch. Und so ähnlich mit den Mentalitäten. Es gibt Mentalitäten. Ja, sind sie da wirklich oder ist das nicht ein Konstrukt unserer Beobachtung? Und könnten wir statt auf die Mentalität, auf das Verbindende stärker achten? Also ich will die Frage jetzt nicht beantworten, auch nicht bestreiten, was eben zeigen, dass wir da doch uns immer gut tun. Das ist hier in diesem Buch an mehreren Stellen ausgeführt, dass wir uns selber versuchen, dabei zu beobachten, wie wir Vamida haben oder gar dem, was wir gelernt haben, verbunden bleiben wollen. Und jetzt haben wir noch eine Frage von Ihnen. Von Ihnen selbst. Ich denke von...
Ja, ich habe nur noch eine ganz kurze Frage, weil Sie so oft von St. Gallen oder gesprochen haben. Mich würde interessieren, was war denn Ihre ganz persönliche Absicht oder was ist Ihre ganz persönliche im Buch? Vielleicht auch im ideellen Kontext.
Also, das werde ich oft gefragt, ob Sie es glauben oder nicht, ich schreibe nur für mich, um mir Sachen klar zu machen, um mir Dinge klar zu machen, um auch in dem, was wir tun, vielleicht wirksamer zu werden. Und zwar, wir entwickeln so ein Konzept der systemischen Pädagogik. Und ich bin seit Anfang der 90er Jahre auf diese Konzepte gestoßen, ausgelöst durch einen Bereich, der eher mit Ihrer Frage was zu tun hat, weil ich vorher und heute auch noch sehr stark in der Entwicklungszeit bin, haben wir Kontakt gehabt mit Humberto Maturana und Varela, das sind Lateinamerikaner, also aus Chile. Und das hat mich inspiriert, weil ich gemerkt habe, was wir auch da für Konstrukte haben, über die Beschaffenheit dieser Länder, wie wir auf diese Länder gucken, was wir da für sinnvoll und möglich halten. Und da bin ich dabei sensibilisiert worden, mir auch das pädagogische Geschehen stärker mal an unter der Frage, wie mache ich mir das eigentlich, meine Schlaumeierei zu diesen. Varela spricht, das ist auch zitiert, von einer selbsteinschließenden Reflexion. Wir können nur hilfreich kooperieren als Menschen, wenn wir nicht nur auf das Gegenüber gucken, in der Arroganz die Unterentwickelten und wir Oberentwickelten, sondern indem wir uns dabei beobachten, uns wieder die Schablone zuschnappt und wir uns wiederholen. Zum Beispiel in irgendwelchen festen Gewohnheiten. Also nicht, ich möchte so bleiben, sondern ich möchte mich verändern. Und dann bin ich auf dem Weg der Persönlichkeitsbildung.
Meine letzte Frage hebe ich mir auf und denke nochmal gründlich darüber nach und schicke sie Ihnen per E-Mail. Ich traue mich nicht wirklich, nochmal nachzufragen. Wenn aus dem Publikum noch eine Frage, glaube ich, können antworten. Möchte noch jemand etwas abschließend wissen? Bitteschön.
Hallo. Meine Frage, worauf dieses Werden...
Können Sie reinsprechen ins Mikrofon?
Ja.
Jetzt so ist besser, ja.
Ich habe mich... Verzeihung. Meine Frage geht darum, worauf dieses Werden gerichtet ist, Sie gesprochen haben. Also gibt es da eine menschliche Natur, an der sich das orientiert? Was ist das? Ist das auch konstruiert?
Ja, also das ist keine letzte 5-Minuten-Frage. Ja? Also ich kann nur sagen, wir sind gewohnt, in Fortschrittskonzepten zu denken. Aufklärungskonzepte. Ja? Also da haben wir Konzepte, dass der reflektierte, der vernunftbegabte Mensch. Nun sind diese vernunftbegabten Menschen, die wir dann auch, das war ja Ihre Frage, so in Führungskontexten zu sehen, die sind häufig auch nicht so elegant drauf, wie ich das vorhin angedeutet habe. Das heißt, heute würde man sich das nicht mehr so leicht machen können, dass man sagt, aufgeklärt und so, sondern wir würden auch sagen, das müssen auch durchspürte Menschen sein, die Zugänge haben zu dem, was treibt, das ist emotionaler Stoff auch, ja. The first cut is the deepest, also unsere Modelle, aus denen heraus wir dann später, ohne dass wir es verstehen, vielleicht sogar Chef der DOK werden oder Ministerpräsident Schleswig-Holstein. Ja, das sind Dinge, die man durchreflektieren kann. Und dann kann man sich die Frage stellen, möchte ich denn eigentlich so bleiben? Möchte ich es eigentlich zeigen, immer noch meinem Vater oder meinem Großvater? Oder ich mich fragen, zu welchem Zwecke ich selber leben möchte? Und da denke ich, da sind diese Konzepte, die wir hier in der Systemik haben, die greifen immer zurück auf das, was der Einzelne möchte. So, und nicht irgendein vorgekautes Konzept. Bei Ihnen, ich habe ganz andere Erfahrungen bei den Führungskräften. Ich kenne sowohl dieses Vorurteil in mir, ich denke auch, oh Gott, wen treffe ich da wieder? Aber gerade bei größeren Konzernen wird man immer stärker, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, dass die solche Menschen wollen, die es nicht sich so leicht machen zu lamentieren über ihre Mitarbeiter, die keine Schneise der Verwüstung lassen, sondern die mit den Menschen, die sie nur einmal haben, Gigantisches bekommen, ohne die anzutreiben, sondern einfach in sich mit ihnen in Beziehung begeben.
Ich interveniere jetzt als hart. Wenn Sie weitere Fragen haben, sehr gerne vorne. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vor der Stellwand ist Professor Arnold noch einen Augenblick da, um Ihre Fragen zu beantworten. Also bitte. So.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.